Herzlich willkommen bei Pflege Digital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Heute mal mit einem neuen Branchen-Update mit Peter Vosshage von pflegemarkt.com. Wir hatten ja in der Vergangenheit schon die eine oder andere Folge mit Peter gemacht. Die schießen auf großes Interesse, ehrlich gesagt, weil er natürlich immer hier die Daten, Fakten, alles, was sich so am Markt bewegt, mitbringt. Und da kann man sehr gut drüber schwatzen. Und wir haben gesagt, wir machen jetzt einmal im Quartal so einen Quartalsrückblick. Was ist passiert? Ehrlich gesagt, nicht nur mit einem Fokus auf Digitalisierung und Technik, sondern vor allem auch auf das Management, neue Betreiber, Insolvenzen und Co. Da ist ja wirklich aktuell sehr vieles am Markt los. Und ich glaube, wenn man da einmal alle drei Monate eine halbe Stunde Revue passieren lässt, bietet sich das ziemlich gut an. Bevor wir da loslegen, Peter, schön, dass du wieder mit dabei bist.
Moin, hi Christopher. Ich freue mich auch sehr, dass wir das Format jetzt einfließen lassen können in den Regelbetrieb, wenn man so möchte. Und das Format gab es sogar schon, der Quartalsrückblick in einer gedruckten Variante. Und jetzt passend zum Podcast, genau die digitale Version davon.
Herr Peter, Print is out, Podcast is in. Die Podcasts sprießen wie... ja, die Pilze aus dem Boden und von daher bin ich froh, dass du hier auf jeden Fall mit dabei bist. Wir wollen hier eine knackige Folge draus machen, deswegen hätte ich jetzt gesagt, wir starten eigentlich direkt los. Also in den letzten drei Monaten, Januar bis März, ist ja wirklich unglaublich viel passiert. Ich sag mal, es gab Managementwechsel, es gab Umbenennung von Betreiber. Was ist denn dir so aufgefallen?
Ja, ich glaube, eine der wichtigen Meldungen, die für alle auch überraschend kam in dem Moment, war, dass Herr Hildebrand die Schönes Leben Gruppe verlassen hat. Compassio ist vielen auch ein Begriff. Der Name Schönes Leben, der ist ja noch gar nicht so lange im Markt. Und der Herr Christopher Nolde da jetzt die Geschäftsführung übernommen hat für, ich sag mal, den hauptsächlich den stationären Teil der Gruppe. Und Herr Hildebrand, ein Urgestein der Branche, kann man so sagen, lange bei Opea gewesen, Opea mit aufgebaut, schon vor der Übernahme durch Opea dabei gewesen. Und das kam schon überraschend, weil der Herr Nolde, wenn man sein LinkedIn-Profil sich anguckt, jetzt nicht unbedingt aus der Branche selber kommt. Das muss nicht immer schädlich sein. Christopher und ich kamen auch nicht aus der Branche und wir sind ja dafür, dass Leute von außen in der Branche Fuß fassen.
Also war halt vor allem immer auch in sehr finanzrelevanten Themen unterwegs. So, ne?
Genau, was ich interessant fand, war Garten- und Landschaftsbau. Auch ein Bereich, in dem gerade viel passiert in dem Markt. Aber wie gesagt, kein ausgewiesener Marktexperte. Und da wünschen wir natürlich viel Erfolg bei der Übernahme dieses großen Projektes. Schönes Leben ist dabei, sehr viele neue Einrichtungen aufzubauen, vor allen Dingen im Bereich Servicewohnen und betreuten Wohnen. Und wie gesagt, das ist eine große Herausforderung. Wir wünschen da viel Glück. Eine Meldung war, die uns auch ja überrascht hat, war Herr Reine Zuber, letztes Jahr noch im Vortrag bei der Altenheim Expo oder ja in Berlin und da auch sehr motiviert gewesen, gesagt, okay, wir bauen weiter, wir gehen nach vorne und hat Kerstone überraschend verlassen aus unserer Sicht. Und das ja ist, glaube ich, erwähnenswert, weil Kerstone schon einer der Projektentwickler ist, die sehr, sehr stark bandieren. Und wir natürlich immer aus der Brille, egal wen man jetzt mag oder nicht mag oder wen man gut findet oder wen man nicht gut findet oder welches Konzept man präferiert, wichtig ist ja das, was passiert. Wichtig ist, dass wir Konzepte bauen, natürlich nicht ohne Sinn und Verstand, ganz klar, aber wir sind natürlich Freunde davon, nach vorne zu gehen und die Herausforderung anzunehmen und nicht nur zu lamentieren oder zu jammern. Und von daher sind wir da immer natürlich mit einem positiven Gefühl dabei, wenn wir sehen, dass jemand etwas bewegen möchte. Und eine auch sehr überraschende Meldung ist, dass der Dr. Erik Hamann jetzt zu Obseo geht. Obseo wirklich sehr stark gewachsen im Bereich der Intensivpflege, enorm groß geworden, mit der Deutschen Fachpflegegruppe einer der führenden Marktteilnehmer. Und da ist der Erik Hamann jetzt von Opea gewechselt, ist da CEO. Und das führt natürlich da unweigerlich dazu, wer wird neuer CEO von Opea?
Ja, darf man es denn überhaupt noch Opea nennen, Peter?
Genau, auch da, was passiert, jetzt, ich warte Französisch in der Schule, insofern EMAIS, weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen ist, der Christopher war gerade...
EMAIS, ich kann es jetzt nicht besser korrigieren, Peter, ich weiß auch nicht, wie es jetzt genau heißt, EMAIS, Also E-M-A-I-S wird es geschrieben. Komplettes Rebranding auf einmal.
Komplettes Rebranding und natürlich wissen wir da zu wenig, um da jetzt irgendwas auszuplaudern oder Details zu haben. Aber man sieht natürlich, wenn man auf die Aktienkurse guckt, ich habe beide Titel in meinem Portfolio-Tracker und man sieht natürlich, wie gebeutelt die Pflege in den letzten anderthalb Jahren war. Und die Kurse sind enorm abgerauscht und ich denke, ein Rebranding, ein Fokus auf die Stammmärkte, auf die Stammdienstleistungen, ein Bereinigen der Portfolien, was deutschlandweit gerade passiert. Also wir sehen sehr, sehr viele Bereinigungen im Bestand, im Stationären, das Zusammenführen von regionalen Strukturen, von Clusterstrukturen. Und das ist natürlich auch das, was man heute sieht. Es werden Betriebe übergeben, es werden Einrichtungen übergeben, es werden Mietverträge übernommen. Und das führt dazu, dass wir sehr, sehr viel Last haben in unserer Datenerhebung aktuell. Und natürlich, ja, einfach der Markt sich stark verändert. Führt uns auch so ein bisschen zu dem Thema Insolvenzen, wo wir auch wirklich, muss man auch fairerweise sagen, Schwierigkeiten haben, das immer glasklar einzuordnen. Eine Insolvenz wird angekündigt, teilweise in Eigenverwaltung, kann dann wieder zurückgenommen werden. Man kann in einen Betreiberübergang münden. Und von daher ist das gar nicht so schwierig zu greifen. Aber ich glaube, Christopher, es gibt ganz gute Nachrichten, die dich auch überrascht haben in der Vorbereitung des Podcasts.
Ja, das stimmt. Und die decken sich auch mit einigen Gesprächen, die ich unter der Hand führen durfte. Also als ich letztes Jahr mit einigen Betreibern so gesprochen habe, haben die sich auch mal in die Karten blicken lassen, also egal ob privat oder frei gemeinnützig, die haben gesagt, boah, gerade ist es wirklich, wirklich schwierig. Also schlechte Auslastung, teilweise Sachen, die eben nicht nachverhandelt wurden, aufgrund der schnell ansteigenden Preise, aufgrund der hohen Inflation. Dieses Jahr hat sich das so ein bisschen gedreht. Also ich habe einige Gespräche geführt, wo die Leute dann gesagt haben, hey, also unsere stationären Pflegeheime stehen wirklich solide da jetzt dieses Jahr. Ich meine, es ist sicherlich nicht Schlaraffenland, aber auf jeden Fall deutlich besser als letztes Jahr, wo die große Sorgenkinder waren. Jetzt sind es bei den Komplexträgern eher die Kliniken, die Probleme haben. Und das deckt sich eigentlich auch mit den Zahlen, ehrlich gesagt. Also du hast mir ein paar Zahlen zugeschickt. Ich habe zuerst nur darauf geguckt, wie viele Betreiber betroffen sind und dachte mir so, wow, das geht ja genauso weiter wie 2023. Hab dann aber detaillierter reingeschaut. Also das waren so um die 50 Betreiber, die wieder Insolvenz angemeldet haben. Aber die sind tatsächlich deutlich kleiner, was die Anzahl der Einrichtungen angeht. Es sind wesentlich weniger Einrichtungen und auch Pflegeplätze betroffen als in 2023 zur selben Zeit. Also wie sieht's denn da aus?
Genau, also die konkreten Zahlen waren im letzten Jahr in Q1 hatten wir 6.700 betroffene Betten, weil wir immer gucken, was ist wirklich am Bestand bedroht bei 53 Betreibern. Und in diesem Jahr haben wir über 800 Betten. Und auch wiederum 52 Betreiber, also deutlich kleinere Betreiber, die es betroffen hat. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen der Weckruf in der Branche. Das hat man gesehen, dass die großen Insolvenzen natürlich auch allen bewusst gemacht hat, okay, da passiert was. Kleinere Betreiber sind teilweise auch im Stillen, gehen im Stillen in die Insolvenz, machen im Stillen zu. Und sie haben nicht so eine Strahlkraft, wenn ich jetzt irgendwo in Schleswig-Holstein ein kleinerer Betrieb bin. Das wird dann auch nicht unbedingt in Bayern gehört und gesehen. Und wir merken eben auch, und das kann ich genauso wiedergeben, dass das Feedback der stationären Betreiber ist, in den Verhandlungen werden wieder Ergebnisse erzielt, die erträglich sind. Es war wirklich anderthalb Jahre eine Durststrecke. Es teilweise fehlte so viel Liquidität und auch die kritischen Banken, die einem nicht unbedingt geholfen haben in der Phase, haben dazu geführt, dass eben Insolvenzen stattgefunden haben. Und jetzt sehen wir, dass wieder Kraft getankt wird, es gibt Optimismus, es ist bei weitem nicht schön, es ist wirklich keine schöne Situation, ganz klar, aber es wirkt ein wenig so, als wenn wir die Talsohle erreicht haben und eben jetzt die Vielfalt der Probleme, die trotzdem da sind, eben teilweise noch dazu führt, dass eben trotzdem Betriebe in die Insolvenz gehen, weil sie verknüpft sind mit anderen Wohnformen, weil vielleicht der Betrieb das nicht hergibt, weil man sich mit dem Vermieter nicht einigen kann, also da wird es immer noch sehr viele Meldungen geben und wir prophezeien auch, dass es auch noch ein oder zwei größere Insolvenzen geben wird. Das liegt auch daran, dass teilweise der Bestand, die Architektur, auf der ich arbeite, wirklich schwierig ist, die Mietverträge teilweise eben wenig hergeben, wenig Möglichkeiten, wenig Spielraum haben. die Immobilien sehr teuer eingekauft wurden. Also es ist wirklich auf teilweise eben stoßen die Kollegen auf Granit in den Verhandlungen und da werden wir noch einige problematische Fälle sehen. Aber wir merken eben auch, es gibt wieder ein Aufatmen, es gibt wieder eine gewisse Zuversicht und die Marktteilnehmer blicken wieder nach vorne und ja, das ist für uns natürlich auch sehr schön zu hören.
Ja, vielleicht auch nochmal aus Technologieanbietersicht hier. Ich hatte letztes Jahr wirklich das Problem, hatte ich glaube ich auch in einem oder anderen Podcast gesagt, dass wir teilweise Kunden hatten, die dann in Zahlungsschwierigkeiten gekommen sind, nachdem sie ihren Caretable bekommen haben. Und das waren nicht nur ein oder zwei, das waren mehrere. Also da, ja, die Außenstände sind da gewachsen und gewachsen und die schmelzen jetzt auch wieder ab. Also wir werden bezahlt. Also ich nehme das auch mal als kleines positives Signal auf jeden Fall mit und freue mich, dass es hoffentlich jetzt das Gröbste überstanden ist, mal wieder in die Zukunft schauen kann. Und was ja auch dafür spricht, ist, ja, des einen Leid ist des anderen Freude. Es entstehen natürlich in diesem Marktsegment auch wieder ganz neue Player und bestehende Player sind fleißig am Einkaufen. Ne? Also es gibt ja auch einige, ja, in Anführungszeichen, wenn man so nennen kann, Gewinner aus diesen ganzen Insolvenzgeschehen, die da fleißig auf Shoppingtour gegangen sind, Peter.
Genau, und mich hat es auch überrascht. Ich fand es ja interessant, wer sich da hervorgetan hat. Und der Betreiber Amicalis, Zufrieden Leben, ist da sehr aufgefallen. Also wir hatten es auch gestern im Newsletter sehr, sehr gut angekommen, die Informationen, weil es ja unüberschaubar ist. Und ich weiß nicht, ob das was miteinander zu tun hat, aber die Top 5 Betreiber fangen alle mit A an. Also es ist Amicalis, Ambiente, Aluheim und auch Victum. Das ist wirklich interessant, wer sich da aktuell hervortut. Es gab Übernahmen von Amicalis von 12 Standorten. Das ist ein relativ großer Betreiber schon, weil, ja, ich sag mal, also ab 5, 6 Standorten kommt man in an eine Größenordnung, die auch nicht ganz einfach zu handeln ist, wo man auch ein bisschen Schwungmasse dann schon hat, um in der Zentrale auch Dinge zu strukturieren und zu steuern. Also 12 Einrichtungen in so kurzer Zeit. Und auch, ja, ich sag mal so ein bisschen Verborgenen, weil in dem ganzen Wusel, den wir hatten, war das nicht klar, wo ist jetzt was untergeschlüpft. Und da sind vor allem Standorte von Convivo und Dorea enthalten. Also viele Standorte von Convivo wurden eben auch von kleineren regionalen Betreibern übernommen, auch von Pflegediensten. Aber diese 4 Firmen und vor allem Amicalis haben sich da hervorgetan.
Naja, ich war jetzt letzte Woche auf einem Jahreskongress, also Jahreskongress Wohnen und Pflege in Hamburg nennt sich das Ganze, war in schönen Hamburg, leider habe ich es nicht geschafft, dich zu besuchen, Peter, aber war trotzdem ganz spannend, ehrlich gesagt, weil da war vor allem ein immobilienlastiges Publikum vor Ort, also vor allem die Investorenseite. Und was ich dann so spannend fand, ist, dass bei denen eigentlich das Thema stationäre Pflege schon so komplett abgeschrieben ist. Also das ist so wirklich komplett kalter Kaffee, wenn man sich nicht mal wirklich mit beschäftigen. Und stattdessen das Thema Serviced Living, also eigentlich betreutes Wohnen in cool ausgedrückt, jetzt so dieses neue Top-Thema ist. Und was ich dann auch spannend fand, dass auch dieser Eindruck, den ich da gewonnen habe auf der Konferenz, sich tatsächlich auch mit den aktuellen Projekt- und Bauzahlen deckt.
Genau. Das können wir auch ganz klar bestätigen. Die Tendenz ist da leider rückläufig, was die Meldungen von Bauaktivitäten angeht, muss man ganz klar sagen. Wir sind leider nicht das Bauamt, aber wir leben davon, dass wir eben Meldungen sehen, dass wir mit Betreibern reden. Und da sehen wir ganz klar, betreutes Wohnen, Service Living ist die absolute Nummer eins. Wir haben in Q1 47 neue Projekte gezählt. Da zum Vergleich, im letzten Jahr haben wir 20 Projekte in Q1 gezählt und dagegenüber ist die stationäre Pflege stagnierend, was für uns natürlich als Gesellschaft ein Problem ist, weil wir brauchen diese Plätze und wir haben eben einen Teil der Plätze abgebaut. Es sind weniger Plätze von der Schließung betroffen als von der Insolvenz. Ja, das muss man auch unterscheiden. Ich habe ein insolventes Pflegeheim, bedeutet nicht, ich verliere diese Plätze als Gemeinde, Kommune oder Gesellschaft, sondern in der Regel wurden die Plätze aufgefangen. Auch dazu gibt es noch ein paar Statistiken. Das heißt, wir sehen aktuell 41% der Plätze aus dem letzten Jahr wurden direkt übernommen und nur 13% der Plätze wurden geschlossen. Das liegt dann oft daran, dass wirklich die Struktur der Immobilie einen Weiterbetrieb nicht ermöglicht. Das ist kein neuer Betreiber wird sich darauf einlassen. Insofern sehen wir in der Baustatistik natürlich eine Tendenz, die wir auch bestätigen können aus der operativen eines Betreibers. Ich bin im betreuten Wohnen weniger gefesselt in den Regularien. Die Bauarchitektur hat nicht so hohe Regularien. Der Betrieb der Einrichtung hat nicht so hohe Regularien. Und es ist natürlich auch so, dass wir brauchen ein Pflegeheim, aber natürlich versucht man als Mensch auch selber, es geht, da kann sich, glaube ich, keiner freisprechen von, man möchte natürlich zu Hause wohnen und man möchte so lange wie möglich im eigenen Heim bleiben, man möchte selbstbestimmt bleiben und das Pflegeheim hat natürlich schon gegenüber dem betreuten Wohnen einen etwas anderen Klang, ne? Man assoziiert andere Dinge damit und Pflegeheime sind sicherlich anders als noch vor 20 Jahren, aber ein betreutes Wohnen ist eben attraktiver für viele, für die Gemeinden, Kommunen attraktiver, für die Angehörigen, für die Bewohner und natürlich für die Investoren auch, wenn es eben weniger Regularien gibt. Und von daher auch so ein kleines Plädoyer, die Pflegeheime sind wieder stabil, sie funktionieren, also viele Betreiber sind da sehr froh, berichten auch eher aus der Sorge, dass der ambulante Bereich etwas schwächelt gerade, auch von der Nachfrageseite. Und von daher, das Invest in Pflegeheime muss stattfinden, gesellschaftlicher Natur. Und wir sind ja auch dabei, mit der Fachkraftquote etwas, sage ich mal, etwas Spielraum zu geben, um den Betrieb von Pflegeheimen auch realistisch, muss man sagen. Wir haben die Fachkräfte ja nicht, wir können sie uns auch nicht backen aktuell. Wir haben aber die Nachfrage, also sprich, dass die Herausforderung, die Pflegebedürftigen zu versorgen. Und von daher sehe ich da auch positive Signale, weil das sich natürlich auch wieder rumsprechen wird. Die Investoren werden wieder Zutrauen haben und Investoren, damit meine ich natürlich auch eine Caritas, eine Diakonie, ein Aluheim, eine Opea, alle, wie sie da sind, sind Investoren. Sie investieren ja Zeit und Geld und Muße in den Ausbau ihrer Strukturen und auch Mitarbeiter investieren das. Wenn ich mich heute entscheiden müsste, in welcher Wohnform möchte ich arbeiten, dann ist das ja eine Investition, wenn ich meine Ausbildung mache und ich möchte gerne ins Pflegeheim oder ich gehe lieber ins betreute Wohnen oder in den Pflegedienst. Von daher sind das sehr positive Signale.
Spannender Side-Fact bei dem Thema Fachkraftquote kam auch jetzt Ende letzten Monats, Ende Mai raus, dass die Fachkraftquote zum Beispiel in Sachsen abgeschafft wird. Also das hätte man wahrscheinlich vor ein paar Jahren so auch noch nicht gedacht und fand ich, war auf jeden Fall eine Meldung wert, die es hier auch mal mit in den Podcast schaffen soll. Ja, und ansonsten im Tech-Bereich gab es auch noch ein paar News, hatten wir jetzt am Anfang nicht mit erwähnt, also was ich da sehr spannend fand, weil der Maximilian Greschke ja auch hier vor einiger Zeit im Podcast war, ist die Übernahme des Pflegeplatzmanagers durch Recare, die nun soweit abgeschlossen ist. Eigentlich hätte der Podcast nämlich mit dem Maximilian Greschke auch schon wesentlich früher passieren sollen und wir hatten das dann immer wieder mal verschieben müssen. Also man hat gemerkt, der Maximilian, der war da hart im Hintergrund am Arbeiten und konnte aber nicht sagen, woran es lag. Und naja, das war offensichtlich die Übernahme, die das dann immer wieder verzögert hat. Ist ja nun mal auch viel Stress, sowas, viel Koordinationsaufwand und garantiert kein kleiner Punkt. Macht natürlich total Sinn. Ich glaube, da können viele Synergien geschaffen werden. Sehr ähnliche Produkte, die da gegeneinander konkurriert haben und sich gegenseitig das Wasser abgegraben haben. Also ich glaube, aus Tech-Sicht, aus Marktsicht macht das auf jeden Fall Sinn. Anderes Thema, was ich noch gesehen hatte bei Merger Market, kam, dass die beliebte E-Learning-Lösung Pflegecampus wohl auch kurz davor ist oder vielleicht gab es auch schon einen Deal, dass die verkauft werden soll. Auch ein total spannendes Unternehmen, total spannendes Segment und das zeigt eben auch, ja, auch mit Technologie und Softwarelösungen kann in der Pflege auch in der aktuellen Form immer noch zumindest Geld verdient werden. Es ist bei Weitem kein unattraktiver Markt und das stärkt auch nochmal unsere Erfahrung neben den schmelzenden, ich sag mal, Außenständen, dass wir auf jeden Fall unseren stärksten Jahresstart seit Beginn der Firma tatsächlich hatten jetzt in 2024. Also 2023 sind wir reingestartet, da wusste ich nicht, wo mir der Kopf steht. Also da hatten alle einmal komplett ihre Portemonnaies zugemacht. Die Investitionen wurden von heute auf morgen eigentlich gestoppt. Und dieses Jahr ist die Grundstimmung für Investitionen eigentlich wirklich auch bei uns gut. Und das freut mich natürlich sehr, weil ja, mir tut es in der Seele weh, wenn eben vielversprechende Technologien am Ende des Tages oder die Firmen dahinter ihre Pforten schließen müssen, weil sie es nicht schaffen, das in die Fläche zu bringen, weil einfach die Finanzierung nicht gegeben ist. Und es gab jetzt auch auf Startup- und Tech-Seite einige Insolvenzen, einige Lösungen, die es eben nicht geschafft haben im letzten Jahr und auch Anfang dieses Jahres. Und das tut mir in der Seele weh, weil die Branche braucht diesen Fortschritt.
Genau, das sehe ich genauso. Und ich glaube, dass sich da eben jetzt in bestimmten Bereichen eben der Nutzen, den die Einrichtung hat, und der Preis, den die Einrichtung bezahlt. Also nicht nur das Geld, was der Anbieter bekommt einer digitalen Lösung oder Leistung, sondern auch die Implementierungskosten, die ich als Betreiber habe, sei es WLAN, sei es Strukturänderungen. Und das sind eigentlich die größten Kosten. Wenn ich einen großen Betrieb habe und ich muss umschulen, ich muss umlernen, diese Fehler aushalten und dass ich da eben auch in bestimmten Bereichen eben jetzt Unternehmen gut durchsetzen, auch die du gerade erwähnt hast, machen ja relativ klassische Prozesse. Sie optimieren klassische Prozesse. Also Entlassmanagement gibt es schon, seitdem es Krankenhäuser gibt, wenn man so möchte. Und dass wir den jetzt digitalisiert, in einer digitalisierten Plattformlösung, muss man ja sagen, was ja total Sinn macht, weil jeder, der von uns mal im Krankenhaus war, mit so einer CD dann nach Hause gegangen ist, die er dann natürlich bei seinem nächsten Arztbesuch nicht dabei hatte, hat sich dann immer gefragt, was soll das? Ne? Oder wann war mein letztes Röntgenbild? Also das wollen wir eben in 1, 2, 3, 4 Jahren nicht mehr nicht wissen. Also das hätte ich auch wirklich gerne in meiner Gesundheitsakte, auf die ich dann auch Zugriff gewähren kann. Ein Punkt, den wir eben auch als optimistische Botschaft mitgeben wollen, ist, dass wir eben neue Betreiber am Markt sehen, die teils wie die NRH-Gruppe, die wir gesehen haben, ja, das ist der Herr Huscherf, der die Gruppe gegründet hat, der wieder im Markt aktiv ist, da eher aus der Richtung, okay, der Betrieb vorher hat ja nicht funktioniert, ist auch eine Übernahme durch Auvictum, die Tochter von Herrn Barth, der kennt auch der eine oder andere von der Charleston-Gruppe. Das heißt, es entstehen neue Betreiber aus der Misere, würde ich jetzt mal so sagen, eben dadurch, dass sich eben Strukturen verändern im Markt. Aber es gibt auch Betreiber wie die Wooly, die Seed Living oder die All in Healthcare, die wir in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben, die ganz neu in den Markt einsteigen, wo wir ja auch einfach an Spirit merken, okay, es entscheiden sich Leute bewusst für den Markt. Sie sehen die Nachfrage, sie sehen die Möglichkeiten. Und bei Wooly ist ein CEO, ein Geschäftsführer mit dem Markus Kerr-Win in den Markt eingetreten, der vorher bei der Oberschara-Gruppe war. Die Oberschara-Gruppe kenne ich aus einem anderen Projekt, ist im Bereich der Augenheilkunde ein stark wachsendes Unternehmen, auch aus dem Private-Equity-Bereich gesponsert und wirklich sehr, ja, sehr, sehr groß geworden und tritt jetzt in den ambulanten Markt ein, im ambulanten oder teilstationären Markt ein. Und das ist schon ein Signal, auch für die Branche, dass sich eben jemand, der sich auskennt mit Investments und Wachsen, wieder in den Markt bewegt. Genauso wie die All in Healthcare mit Sitz in Wien, die sehr viel vorhat, hier mit den ersten Investments aufgefallen ist im Markt und anscheinend den Sprung aus unserem österreichischen Nachbarland nach Deutschland wagt. Man muss dazu sagen, die Systeme sind komplett anders. Also ambulante Pflege gibt es in dem Sinne in Österreich so gut wie nicht. Aber eben die Nachfrage, das ist das, was alle natürlich antreibt, ist da. Und wir müssen jetzt geschickte Lösungen finden, ob digitaler Natur, architektonischer Natur und auch organisatorischer Natur, wie wir diese Nachfrage decken können, ohne dass es sich nicht leistbar ist. Also das müssen wir eben auch schauen. Es ist ein Produkt, was wir so anbieten müssen, dass es eben für die breite Masse zur Verfügung steht. Und daran wollen wir auch beitragen. Ich hoffe, dass das Format, die Informationen so interessant sind. Und wir werden das auch weiter ausbauen und uns für diesen Podcast auch einmal im Quartal zusammensetzen und diese Informationen aufbereiten und wollen natürlich auch immer ein bisschen Ansporn geben, ein bisschen positive Signale und Motivation mitgeben für die tägliche Arbeit.
Also, wenn es da Feedback gibt, wenn ihr sagt, hey, finde ich cool, schreibt es gerne. Wenn ihr sagt, hey, finde ich nicht so cool, schreibt es mir auch gerne. Also wir sind dafür Feedback jeglicher Art offen. Wenn ihr sagt, ihr würdet euch hier noch andere Themen in diesem Branchen-Update, nenne ich es jetzt einfach mal, wünschen, dann immer her damit. Und ja, ansonsten vielleicht noch ein paar interne Sachen, wo es auch Updates noch gibt. Wir haben ja im September, 24. und 25. September, den Pflege-Digital-Summit im Bauhaus in Dessau. Da sind jetzt noch ein paar Programmpunkte hinzugekommen, die jetzt feststehen. Unter anderem eben auch das Thema Fördermittel, Finanzierung von Digitalisierung in der Altenhilfe ist jetzt noch mit drauf. Und kann auch sagen, also die Tickets, die gehen wirklich weg wie warme Semmeln, obwohl es noch ein halbes Jahr hin ist. Das freut mich natürlich unglaublich. Ein paar sind zwar noch verfügbar, aber ich glaube nicht mehr so lange, ehrlich gesagt. Und ja, ich glaube, rundes Ding einfach. Und wer am Zahn der Zeit bleiben möchte, wer neben vor allem den neuesten Informationen und ich sag mal auch wirklich Praxisbeispielen zur erfolgreichen Digitalisierung, wer etwas dazu erfahren will, aber auch eben zu den aktuellen Zahlen rund um Bau und Insolvenzen, da wirst du ja auch ein bisschen was zu sagen, vor allem am Vorabend.
Also wir sind natürlich für Lob und Kritik jederzeit offen. Die lässt sich am besten verdauen mit einem schönen Bier an der Bar. Und auch dazu laden wir natürlich alle ein. Wir wollen es so einen Branchentreff machen, wo sich die Betreiber über die Themen der Zeit austauschen können. Das ist Digitalisierung, das ist Organisation, das ist Personalgewinnung, das ist Finanzierung und das in einem schönen Setting mit Leuten, die Lust haben, etwas zu gestalten.
Damit sind wir schon am Ende. Also wie gesagt, wen das Event interessiert, pflegedigitalsummit, alles zusammen.de. Ansonsten, ja, in spätestens 3 Monaten hören wir uns wieder, Peter, wenn es dann um das Branchenupdate fürs zweite Quartal geht. Ich bin mir sicher, da wird jetzt auch, wo die Sonne rauskommt, einiges passieren. Und ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat wieder Spaß gemacht.
Ich freue mich auf das nächste Mal und natürlich auf unseren Event in Dessau.